Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir sprechen gleich über ein mittelschweres schwarzes Loch, das Astronomen aus Heidelberg jetzt entdeckt haben, als sie Daten des Weltraumteleskops Hubble analysiert haben. Außerdem berichten wir über das Leben und Sterben steinzeitlicher Bauern in Skandinavien, denen die Pest offenbar ziemlich zu schaffen gemacht hat. Und wir erklären, warum Bienen künftig bei der Diagnose von Lungenkrebs eine wichtige Rolle spielen könnten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Wenn Physiker Gewichtsprobleme haben, dann spielen die sich mitunter auf einer ganz anderen Skala ab als bei Normalsterblichen, insbesondere wenn es um schwarze Löcher geht. Bislang hatte man diese kosmischen Objekte, die hundertfach schwerer als unsere Sonne sind, nur in den Größen S oder XL aufgespürt. Und die Frage, die deshalb immer drängender wurde, lautete: Gibt's diese Massemonster auch in Zwischengrößen, zum Beispiel in M, also der Mittelgewichtsklasse? Ja, gibt es. Das zeigen jetzt Analysen, die Forscher am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg heute im Fachmagazin Nature beschreiben. Sie haben nämlich erstmal so ein mittelschweres schwarzes Loch gefunden, und zwar im Sterncluster Omega Centauri. Hauptautor der Studie ist der Doktorand Maximilian Häberle. Ich habe ihn gefragt, wie er und seine Kollegen vorgegangen sind, um dieses Massemonster aufzuspüren.
Wenn man schwarze Löcher beobachten will, dann kann man die selten direkt beobachten, sondern man kann nur die Materie beobachten, die sich um das schwarze Loch bewegt. Und wir haben das für den Kugelsternhaufen Omega Centauri gemacht. Und Omega Centauri hat ungefähr 10 Millionen Sterne, die alle wie eine Art Bienenschwarm durcheinander sich bewegen in einer ganz zufälligen Richtung. Und wir haben eine Technik verwendet, die sich Astrometrie nennt, um die Bewegung von diesen Sternen zu messen. Das heißt, wir haben sehr genau die Position der Sterne vermessen, das über einen längeren Zeitraum, tatsächlich über einen Zeitraum von 20 Jahren. Und dann konnten wir feststellen, dass sich manche Sterne deutlich schneller bewegen als die anderen. Genau im Zentrum von diesem Kugelsternhaufen haben wir dann 7 Sterne gefunden, die sich so schnell bewegen, dass sie eigentlich aus dem Sternhaufen rausfliegen würden und nicht mehr zurückkommen würden. Das heißt, es muss irgendeine Masse geben, die mit ihrer Schwerkraft an diesen Sternen zieht und so verhindert, dass sie den Haufen verlassen. Das einzige Objekt, was so schwer sein kann, ist ein schwarzes Loch mit einer Masse von ungefähr 8000 Sonnenmassen als Minimum.
Das ist also ein indirekter Beweis für die Existenz eines schwarzen Loches. Und Sie haben dafür Datenreihen unter anderem des Weltraumteleskops Hubble analysiert. Habe ich das richtig gelesen?
Genau, ja. Und zwar waren das hunderte Bilder, die über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgenommen wurden.
Also da sind 7 Sterne in diesem Sternencluster quasi schneller unterwegs, als die Physik erlaubt. Und daraus kann man dann folgern, da muss ein sehr großes, massives Objekt sein. Wie präzise kann man dessen Eigenschaften vorhersagen?
Also wir wissen jetzt 2 Dinge deutlich genauer als vorher. Und zwar wissen wir jetzt genau, wo das schwarze Loch ist. Es muss in der Nähe von diesen schnellen Sternen sein. Außerdem können wir eine minimale Masse bestimmen. Also wir wissen jetzt, wie viel Masse mindestens notwendig ist, um diese schnellen Sterne zu behalten. Und das waren eben diese 8000 Sonnenmassen. Die Masse könnte tatsächlich aber noch etwas höher sein, aber dafür brauchen wir zusätzliche Beobachtungen, um die Masse selbst zu bestimmen. Das heißt, jetzt haben wir vor allem ein unteres Limit festgelegt. Das Spannende an der Entdeckung ist, dass es in einem Massenbereich ist, in dem es noch fast keine anderen Kandidaten gibt. Wir haben auf der einen Seite schwarze Löcher, die entstehen, wenn massereiche Sterne ihr Leben beenden und als Supernova-Explosion explodieren. Und dann bleibt ein schwarzes Loch zurück. Und diese schwarzen Löcher haben einige wenige Sonnenmassen bis zu einem Maximum von ungefähr 100 Sonnenmassen. Und dann gibt es auf dem anderen Ende der Massenskala schwarze Löcher mit Massen von über 100.000 Sonnenmassen. Die werden typischerweise in den Zentren von Galaxien gefunden. Aber das heißt, in der Astronomie hatten wir das offene Rätsel, ob es in diesem Massenbereich zwischen 100 und 100.000 Sonnenmassen einfach gar keine oder nur sehr wenige schwarze Löcher gibt oder ob sie vielleicht einfach nur sehr schwer zu finden sind. Wir haben mitten in diesem Massenbereich neue Beweise gefunden.
Was kann man daraus jetzt folgern? Also könnte es sein, dass es von dieser Klasse an Objekten noch viel mehr gibt, wenn man jetzt ähnlich genau hinschauen würde, wie Sie das getan haben?
Ich denke schon, ja. Unsere Studie hat gezeigt, dass es möglich ist, diese schwarzen Löcher auf diese Art zu finden. Aber es hat auch gezeigt, dass es schwierig ist. Wir hatten jetzt eben wirklich einen sehr großen Datensatz und es hat viele Jahre gedauert, all diese Daten zu sammeln. Wir würden das natürlich auch sehr gern für andere Kugelsternhaufen machen. Wenn man wirklich nur eine Messung hat, dann kann man damit noch nicht viel Statistik machen und noch keine allgemeinen Aussagen treffen. Das heißt, es wäre jetzt wichtig, das in anderen Sternhaufen zu wiederholen. Es wird nicht einfach, aber ich denke, vor allem auch mit der nächsten Generation an Teleskopen werden wir da Fortschritte machen können.
Was sagen denn die Theorien? Also wie viele dieser mittelschweren schwarzen Löcher könnte oder sollte es geben? Weiß man das?
Also es ist tatsächlich noch ein offenes Forschungsfeld. Die Frage ist noch nicht wirklich beantwortet. Deswegen ist jetzt so wichtig, ist, dass wir zumindest jetzt mal für einen Sternhaufen wirklich gute Beweise gefunden haben. Und es gibt Theorien, die sagen, dass es solche schwarze Löcher nicht gibt. Es gibt welche, die sagen, in jedem Sternhaufen sollten wir eigentlich sowas finden. Und mit unseren neuen Beobachtungen kann man jetzt vielleicht die Theorien besser einordnen.
Schwarze Löcher gibt es auch in Größe M. Zumindest eins davon haben Forscher jetzt dingfest gemacht. Und ich habe darüber gesprochen mit Maximilian Häberle vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg. Mit den Gewichtsproblemen, die Physiker oder Normalsterbliche heute plagen, hatten die Menschen in der Steinzeit nichts am Hut. Das wissen wir, weil die Analyse der Erbgutschnipsel ihrer Überreste erstaunlich viel über ihre Gesundheit und Ernährungsgewohnheiten verrät. Ein aktuelles Beispiel für die faszinierenden Einblicke, die Paläogenetiker in das Leben in grauer Vorzeit gewinnen, findet sich heute im Fachmagazin Nature. Es geht um Bauern, die vor über 5000 Jahren im heutigen Skandinavien lebten und dann plötzlich verschwunden sind. Ob Kriege, Hungersnöte oder Seuchen dran schuld waren, Dagmar Röhlich berichtet.
Über 2000 Jahre hinweg hatten die Menschen in Südschweden und noch Dänemark Landwirtschaft betrieben. Sie hielten Schweine und Rinder und nutzten deren Dung für ihre Felder. Sie lebten in Gemeinschaften, die monumentale Gräber aus tonnenschweren Steinplatten errichteten, bis sie dann vor 5000 Jahren in Nordeuropa einfach verschwanden.
We are very confident that this is the plague.
Die Ursache könnte die Pest gewesen sein. Das vermutet aufgrund der Analysen seiner Gruppe der Paläogenetiker Frederik Sirsholm von der Universität Kopenhagen.
Wir haben DNA-Proben vor allem aus Schweden untersucht, die genau vom Ende des Neolithikums stammen. Das ist die Zeit, als die Menschen aus irgendeinem Grund zu verschwinden begannen. Bei 18 von 108 untersuchten Individuen haben wir den Pesterreger nachweisen können. Das entspricht 17%, also einem sehr hohen Anteil an der Population. Die Pest muss im Neolithikum also definitiv weit verbreitet gewesen sein.
Zum Todeszeitpunkt litt also fast jeder Fünfte aus der Gruppe an einer akuten Infektion mit Yersinia pestis. Vermutlich war der Anteil sogar höher, denn so alte DNA lässt sich nur aus gut erhaltenen Knochen und Zähnen extrahieren. Dass der Pesterreger prinzipiell aus dem Nordkaukasus nach Skandinavien gelangt war, das wussten die Paläogenetiker bereits von einem einzelnen Fund in Westschweden. Doch ein einziger Fall sagte nicht viel aus und so war umstritten, wie gut sich die Krankheit von Mensch zu Mensch ausbreiten konnte.
Bei allen sehr alten Peststämmen fehlt ein großes Gen im Erbgut, und zwar jenes, das es den Bakterien ermöglicht, in Flöhen zu überleben und sich über Ratten zu verbreiten, wie es beim Schwarzen Tod im Mittelalter der Fall war. Das bedeutet, dass wir nur raten können, wie der Pesterreger damals tatsächlich verbreitet wurde.
Die Hälfte der analysierten Skelette stammt aus einer neolithischen Siedlung in Südschweden. Über 120 Jahre hinweg sind doch die Mitglieder zweier Familien sorgsam beigesetzt worden. 6 Generationen.
Hier wird die Geschichte wirklich interessant, denn wir haben den Pestbefund und diesen Stammbaum. Wenn wir die Pestdaten mit dem Stammbaum überlagern, können wir sehen, welche Mitglieder und Generationen der Familie am stärksten von der Pest betroffen waren. Wir haben festgestellt, dass es 3 Pestausbrüche gab und der bei weitem größte betraf die letzte Generation der Familie. Das würde also darauf hindeuten, dass die Familie dann ausgestorben ist.
Bei diesem dritten Ausbruch vor 4800 Jahren starben fast 2 ganze Generationen mit einer aktiven Yersinia pestis Infektion. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch könnte möglich gewesen sein, vermutet Frederik Sirsholm. Ein weiterer Befund: Während dieser 3 Ausbrüche hatte sich das Bakterium verändert. Manche Teile seines Genoms gingen verloren, andere kamen hinzu oder wurden verschoben. Das könnte die Virulenz erhöht haben. Doch so tödlich wie die Beulenpest 3500 Jahre später war die steinzeitliche Variante nicht. Und ob die Menschen an diesem Erreger starben oder mit ihm, das lässt sich rückblickend kaum hieb- und stichfest beweisen. Doch die Krankheit, sie war da.
Die Pest machte Steinzeitbauern im heutigen Skandinavien zu schaffen. Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich. Spürhunde haben wir alle schon mal gesehen, zum Beispiel am Flughafen, wo sie nach Drogen oder Sprengstoffen schnüffeln. Auch zur Früherkennung von Krebs werden Hunde wegen ihrer empfindlichen Nase schon eingesetzt. Sie riechen nämlich, wenn der Körper Substanzen ausdünstet, die charakteristisch für bestimmte Tumore sind. Im Fall von Lungenkrebs bekommen die vierbeinigen Spürnasen aber womöglich bald Konkurrenz von sechsbeinigen Schnüfflern, die fliegen können. Details von Claudia Doll.
Beim Stichwort Bienen fällt den meisten Leuten vermutlich ein, sammeln Nektar, machen Honig, können stechen. Dass die Tiere auch einen außergewöhnlich guten Geruchssinn haben, wissen nur die wenigsten. Debajit Saha von der Michigan State University erforscht seit mehr als 10 Jahren, wie Insekten riechen und wie Menschen sich das zunutze machen könnten, zum Beispiel bei der Früherkennung von Krebs in der Atemluft.
What happens that when cancer progression starts?
Ganz früh in der Entstehung von Krebs gibt es metabolische Veränderungen im Körper. Die Krebszellen stellen andere Stoffe her als gesunde Zellen und geben sie in unseren Blutkreislauf ab. Dadurch kommen sie in unsere Lungen und werden schließlich von uns ausgeatmet.
In der Ausatemluft von Krebspatienten finden sich daher Moleküle, die bei gesunden Menschen nicht vorkommen. Große, teure Maschinen, wie sie sich in biochemischen Laboren finden, können das nachweisen. Für Schnelltests an Patienten sind sie jedoch ungeeignet. Studien haben bereits gezeigt, auch Tiere wie Hunde oder Honigbienen können diese Krebsmoleküle erschnüffeln. Doch bisher müssen sie darauf trainiert werden, dem menschlichen Beobachter ihr Ergebnis mitzuteilen.
Man kann Bienen konditionieren. Zuerst präsentiert man ihnen einen Geruch und dann bietet man ihnen Zuckerwasser an. Nach einer kurzen Zeit, vielleicht 6 oder 10 Versuchsdurchgänge, assoziieren sie den Geruch mit dem Zuckerwasser und strecken ihre Saugrüssel aus.
Das Problem ist, dass die Bienen zwar unglaublich viele Gerüche unterscheiden, aber nur mit genau diesem Verhalten, dem vorgestreckten Saugrüssel, antworten können. Debajit Sahas Idee war es daher, die Sache mit dem Verhaltenstraining komplett zu umgehen und den Bienen ins Gehirn zu schauen.
Wir immobilisieren die Biene in einer kleinen Kammer und platzieren eine Elektrode im Fühlerlappen ihres Gehirns. Das ist das Geruchszentrum. Wenn die Tiere etwas riechen, feuern nur die Neuronen dort. Wir legen also diese Elektrode ins Bienengehirn, pusten Geruchsmoleküle auf die Antennen der Bienen und messen, wie die Nervenzellen reagieren.
Zuerst testete sein Team einzelne Moleküle, die mit Krebserkrankungen in Zusammenhang stehen. Dann kreierten sie Mischungen, die der Atemluft von gesunden und krebskranken Menschen nachempfunden waren. Schließlich ließen sie verschiedene Arten von Lungenkrebszellen, kleinzellige und nicht kleinzellige, im Labor wachsen und pusteten den Geruch dieser Zellkulturen über die Antennen der Bienen. Immer zeigte sich im Bienengehirn ein einzigartiges Aktivitätsmuster. Mehr als 80% der Proben konnten richtig identifiziert werden. Für Debajit Saha ist diese Erfolgsrate ermutigend und er plant bereits die nächsten Experimente.
Wir wollen Atemluft von echten Krebspatienten sammeln und von unserem Bienengehirnsensor testen lassen. Dann werden wir sehen, ob er zwischen gesunden Menschen und Menschen mit unterschiedlichen Krebsarten unterscheiden kann.
Bis Arbeitsbienen im Krankenhaus als Krebsdetektoren zum Einsatz kommen, wird es also noch eine Weile dauern. Doch dass Menschen die Tiere als Messgerät akzeptieren würden, davon ist Debajit Saha überzeugt.
Wir können noch keine wirklich guten chemischen Sensoren bauen. Und Hunde sind noch immer der aktuelle Stand der Technik. Man sieht sie überall auf den Flughäfen herumschnüffeln. Die Menschen haben also lebende Tiere als Sensoren für Geruchsmoleküle bereits akzeptiert.
Bienen können Lungenkrebs im Frühstadium riechen. Ein Beitrag von Claudia Doyle war das. Kohlenmonoxid, das ist einerseits ein giftiger Schadstoff, der die Luft verpestet. Zugleich ist es aber auch ein wichtiger Grundstoff der chemischen Industrie. Für die Produktion von Kunststoffen zum Beispiel werden jährlich Hunderttausende Tonnen davon hergestellt. Um Kohlenmonoxid klimaschonender zu fabrizieren als bislang, setzt ein Forschungsteam in den Niederlanden jetzt auf künstlich erzeugte Blitze, Frank Rutelüschen berichtet.
Aus dem Auspuff eines Autos kommt nicht nur CO2, sondern immer auch ein bisschen Kohlenmonoxid, ein giftiger Schadstoff. Für die Industrie aber ist Kohlenmonoxid eine wichtige Chemikalie, etwa um Kunststoffe herzustellen, Chemikalien oder E-Fuels. Das Problem: Kohlenmonoxid wird meist aus Erdgas und Kohlevergasung gewonnen und das ist klimaschädlich, sagt Richard van de Sande vom Eindhovener Institut für erneuerbare Energiesysteme.
In the future we need to do this.
In der Zukunft müssen wir Strom nutzen, um Kohlenmonoxid aus CO2 zu gewinnen. Und deshalb setzen wir auf die Plasmatechnologie. Die Plasmatechnologie läuft mit Strom. Und ist dieser Strom regenerativ, wäre die Kohlenmonoxidherstellung klimaneutral. Doch wie genau soll das funktionieren?
Think about lightning. It's a discharge.
Denken Sie an einen Blitz. Ein Blitz erzeugt in der Luft ein Plasma aus Elektronen und Ionen. Und die sind sehr reaktiv und können Moleküle spalten. Genau das machen wir auch im Labor. Wir nutzen Plasmen, um Moleküle aufzubrechen. Im Labor in Eindhoven werden die Blitze durch einen Mikrowellensender erzeugt. Denken Sie an die Mikrowelle in Ihrer Küche. Darin steckt ein sogenanntes Magnetron, das die Mikrowellen erzeugt. Wir verwenden so ein Magnetron, um in einem Rohr, durch das CO2-Gas strömt, ein Plasma zu erzeugen. Und dabei wird das CO2 dann in Sauerstoff und Kohlenmonoxid zerlegt. Das Prinzip funktioniert. Die Fachleute haben schon einen Prototyp gebaut. Komplett ausgereift ist die Technik aber noch nicht. Derzeit liegt die Energieeffizienz bei 50%. Ich denke, wir müssten das noch auf 60% erhöhen. Das Eindhovener Team hat auch schon eine Idee, wie sich die Effizienz verbessern ließe, indem es ein zentrales Problem löst. Und zwar, dass das Kohlenmonoxid gleich wieder mit Sauerstoff zu CO2 reagiert. Das wollen die Fachleute verhindern, indem sie das Kohlenmonoxid mit speziellen Düsen so stark abkühlen, dass es nicht mehr so gut mit dem Sauerstoff reagieren kann. Sollte das gelingen, könnte sich die Arbeitsweise der Chemieindustrie grundlegend ändern. Bislang werden Chemikalien meist in gewaltigen Werken produziert. Die Zukunft aber gehört kleinen, dezentralen Anlagen, glaubt van de Sande. Energie wird schon heute dezentral erzeugt durch Solaranlagen und Windräder. Deshalb wird auch der Bedarf an dezentralen Chemieanlagen steigen. Ich denke da an Chemiecontainer, die neben einem Windpark stehen. Bislang zeigt sich die Branche eher skeptisch. Sie hält wenige große Anlagen für effizienter als viele kleine. Doch van de Sande kontert mit einem augenzwinkernden Vergleich. Ich habe mal ausgerechnet, wie viel Milch in den Niederlanden von dezentral gehaltenen Kühen erzeugt wird. Da kam heraus, dass sie etwa genauso viele Liter produzieren wie die niederländischen Raffinerien an Benzin. Das beweist, eine dezentrale Produktion ist möglich. Und sollte das Kalkül aufgehen, wäre das neue Verfahren nicht nur für die Herstellung von Kohlenmonoxid interessant. Auch Stickoxide, ein wichtiger Grundstoff für die Düngemittelproduktion, ließen sich mit dezentralen Plasmaanlagen klimafreundlicher erzeugen.
Frank Grotelüschen über Plasmaentladung für eine nachhaltigere Chemie. Wie der Blitz ins Studio gekommen ist, jetzt Michael Stang mit den weiteren Meldungen vom Tage.
Ein Team der Unfallforschung der Versicherer hat für eine Studie knapp 10.000 schwere Radunfälle auf Landstraßen in 9 Bundesländern analysiert. Demnach gab es 2023 außerorts 189 getötete und fast 3.000 schwer verletzte Radfahrende. Damit verunglückten auf Landstraßen knapp 30% mehr Menschen als noch vor 10 Jahren. Grund sei vor allem, dass immer mehr Menschen aufs Rad steigen. Häufigste Unfallursache waren Zusammenstöße mit Pkw, wobei Autofahrende den Unfall auch meist verursachten. Jeder dritte schwere Radunfall außerorts passierte ohne weitere Beteiligte, etwa bei Stürzen. Besonders gefährlich sind demnach Kreuzungen, wo gut 2/3 der schweren Radunfälle stattfanden.
Die Weltbevölkerung wird erst ab 2084 wieder schrumpfen.
Mehr als 8 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde. Die Weltbevölkerung wächst einer neuen Schätzung der Vereinten Nationen zufolge noch bis in die 2080er Jahre. Rund 10,3 Milliarden Menschen werden der Prognose zufolge zum Maximum in 60 Jahren leben. Das gegenwärtig noch relativ schnelle Wachstum von etwa 70 Millionen Menschen pro Jahr wird sich demnach ab dem Jahr 2050 deutlich verlangsamen. Die 10-Milliarden-Marke wird im Jahr 2061 geknackt werden. Die Schätzungen basieren auf der gegenwärtigen Prognose von Geburten und Sterberaten. Die Erhebung, die von den Vereinten Nationen alle 2 Jahre veröffentlicht wird, deckt sich im Wesentlichen mit den Daten von 2022.
Elon Musks Firma Neuralink meldet Fortschritte.
Das Gehirnchip-Implantat der Firma Neuralink soll es gelähmten Menschen ermöglichen, digitale Geräte allein mit Hilfe ihrer Gedanken zu steuern. Das Unternehmen verzeichnet offenbar erste Erfolge bei der Stabilisierung des Implantats. Die winzigen Drähte, die dem ersten und bisher einzigen Teilnehmer einer Testreihe eingesetzt wurden, seien mehr oder weniger stabil geworden, teilte Neuralink bei einer Pressekonferenz mit. Das bedeutet, dass der Chip mit dem Nervengewebe zunehmend verwächst.
Sunrise 3 ist gestartet.
Ein Sonnenobservatorium des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung ist gestern erfolgreich in Schweden abgehoben. Das Observatorium Sunrise 3 wird von einem riesigen Heliumballon getragen. Der mehrtägige Stratosphärenflug führt entlang des Polarkreises über den Atlantik nach Kanada. Während der Reise liefert Sunrise 3 Aufnahmen aus einem Bereich, der von der Oberfläche der Sonne bis in über 2000 Kilometer Höhe reicht. Das Zusammenspiel dynamischer Magnetfelder und heißer Plasmaströme in dieser Region treibt die Aktivität der Sonne an.
Löwen können lange Strecken schwimmen.
Vor allem, wenn sie hoch motiviert sind, etwa bei der Suche nach Weibchen. Großkatzen wie Löwen scheuen in der Regel das Wasser. Sie schwimmen nur, wenn es unbedingt sein muss. Dass diese Tiere durchaus gute Schwimmer sein können, berichtet nun ein Team aus Australien im Fachblatt Ecology and Evolution. Die Forschenden hatten 2 Löwenbrüder im Queen Elizabeth Nationalpark in Uganda dabei beobachtet, wie die Tiere einen Fluss durchschwammen, der über 1 Kilometer breit ist. Die Flussdurchquerung ist den beiden Löwen zwischen Februar 2023 und Februar 2024 mindestens 6-mal gelungen. Weibchen sind in dem Nationalpark rar und leben ausschließlich im Norden auf der anderen Seite des Flusses. Bei dem Fluss handelt sich es um einen natürlichen Kanal, der 2 Seen verbindet.
Vielen Dank für die Meldung.
Sternzeit, 11. Juli. Klimawandel vom Menschen, nicht von der Sonne. Die Durchschnittstemperatur unserer Erde ist seit Ende der 70er Jahre um etwa 1 Grad Celsius gestiegen. Die Strahlung unserer Sonne, die manche Skeptiker für den Klimawandel verantwortlich machen, hat dagegen nicht zugenommen. Das zeigen Messungen von Satelliten, die seit fast 50 Jahren die Sonneneinstrahlung bestimmen. Sie schwankt im Rahmen des 11-jährigen Sonnenzyklus nur um gut 0,1%. Wäre tatsächlich eine immer intensiver strahlende Sonne die Ursache der aktuellen Erderwärmung, müsste sich die gesamte Atmosphäre aufheizen. Allerdings steigt die Temperatur nur in den unteren etwa 15 Kilometern. Darüber kühlt sie sich ab. Denn Treibhausgase wie Kohlendioxid halten immer mehr Hitze in den unteren Schichten. Somit gerät weniger Infrarotstrahlung in die oberen Bereiche der Atmosphäre. In der Geschichte der Erde hat es immer wieder große Klimaveränderungen gegeben. Die kamen etwa dadurch zustande, dass sich die Form der Erdbahn und die Neigung der Rotationsachse der Erde änderten. So etwas tritt aber nur über Tausende von Jahren auf. Die aktuelle und immer schneller voranschreitende Erderwärmung lässt sich nicht darauf schieben. Wie astronomische Beobachtungen zeigen, hat sich die Erdbahn in den letzten Jahrhunderten nur minimal verändert, ebenso wie die Neigung der Erdachse. Dass es auf unserem Planeten in diesem Jahrhundert wohl einige Grad wärmer wird, liegt nicht an einer aktiveren Sonne oder einer eiernden Erde, sondern an der Verschmutzung der Atmosphäre durch den Menschen.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Für mehr Wissenschaft auf die Ohren checken Sie unsere Podcasts in der Deutschlandfunk-App. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.